in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 13. Januar 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Bündnis Freifag gemeinsam gegen Verschwörungsideologie, Antisemitismus und Corona-Verharmlosung am Samstag, den 15. Januar. Erogene Zone, das querfeministische Sexshop-Kollektiv stellt sich vor. Doch zunächst zu den Nachrichten.
Grüner Landesverband weiter für Ausschluss von Boris Palmer. Bei den Grünen gibt es Streit um das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Zunächst hatten 500 Parteimitglieder einen Aufruf gegen das Verfahren unterzeichnet. Initiiert wurde der Aufruf von der Staatssekretärin im Entwicklungshilfeministerium Uschi Eid. Eine prominente Unterstützerin des Aufrufs ist außerdem die ehemalige Bundesvizepräsidentin Uschi Eid. In dem Aufruf wird zwar eingeräumt, dass manche Äußerungen von Boris, Zitat, seien zwar, Zitat weiter, unpassend, geschmacklos, beleidigend oder verstörend, Zitat Ende. Zugleich pochen die UnterzeichnerInnen aber auf die von den Grünen hochgehaltene Debattenkultur. Nochmal Zitat, Menschen auszuschließen, nur weil sie in einer bestimmten Zeit, in der bestimmte Themen Hochkonjunktur haben, den Mainstream verlassen, halten wir für unsere Partei für unwürdig, Zitat Ende. Eine Sprecherin des Landesverbandes hält nun dagegen. Grenzüberschreitungen des Sagbaren, bei denen bestimmte Menschengruppen gegeneinander ausgespielt werden, gehörten nicht zur Debattenkultur der Grünen. Palmer sorgt mit umstrittenen, mitunter rassistischen kontonierten Aussagen immer wieder für Aufmerksamkeit für sich selbst. Über einen Radfahrer, der im Slalom durch eine Fußgängerzone fuhr und dabei Palmer nach eigener Wahrnehmung fast angefahren hätte, sagte Palmer, Zitat, ich wette, dass es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist, mit schwarzer Hautfarbe. Das wäre völlig missglückte Integration. Zitat Ende. Auf massive Kritik hin entschuldigte sich Palmer, aber in einer Art, die einer Wiederholung seiner Behauptung gleichkam. Er habe Statistik mit Politik verwechselt, sagte Palmer. Welche Statistik das denn sein soll, blieb Palmers Geheimnis. Bekannt sind auch Aussagen, wie man bei der Corona-Bekämpfung nur Menschen retten würde, die ohnehin in 6 Monaten tot seien. Sein Begriff Menschenrechtsfundamentalismus schaffte es im Jahre 2018 zum Unwort des Jahres. Zum Ausschlussverfahren führten schließlich Äußerungen über den ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo. Zu den UnterzeichnerInnen des Pro-Palmer-Aufrufs sollen auch 60 Mitglieder seines Kreisverbandes gehören. Nach Informationen des Radionetzwerks Deutschland sollen sich aber die UnterstützerInnen Palmers im Kreisverband in der Minderheit befinden. Unklar ist weiter auch, ob Palmer wieder als Kandidat der Grünen bei der OB-Wahl im Herbst antreten will. Der Stadtverband will den Kandidaten oder die Kandidatin im April in einer Urwahl bestimmen. Die Ortsvorsteherin von Weilheim, Ulrike Baumgartner, hat ihre Bewerbung angekündigt. Palmer könnte gegen sie in der Urwahl antreten oder gleich als unabhängiger Kandidat bei der OB-Wahl auftreten.
Zum Schutze unserer Verfassung mag es so viel beigetragen haben wie die Beringung von Storchen zur Geburtenkontrolle oder etwas weniger. Trotzdem überwacht das Amt, das mit dem bewusst irreführenden Namen Verfassungsschutz benannt ist, seit 1972 den Vorsitzenden des DGB-Stadtverbandes Freiburg, Werner Siebler, wohl bis auf den heutigen Tag. Das geht aus der Antwort hervor, die Siebler auf ein Auskunftsersuchen erhielt. Als erstes wird ihm mitgeteilt, dass er keinerlei Anrecht auf Auskunft habe. Dann werden ihm im Zuge des Ermessens 37 Erkenntnisse mitgeteilt, die zusammen mit anderen weiter geheim gehaltenen Daten, die bis ins Jahr 1972 zurückreichen, seine Verwurzelung in der linksextremistischen Szene zeigen sollen. Dazu merkt Werner Siebler an, dass es den Begriff linksextremistische Szene 1972 noch gar nicht gab. Ein großer Teil der mitgeteilten Erkenntnisse betrifft Sieblers gewerkschaftliche Tätigkeit und sein Engagement zur Aufarbeitung der Berufsverbote. Dazu gehört etwa die Unterzeichnung einer Erklärung gegen den Versuch einer Wiederbelebung der Berufsverbote im Fall des antifaschistischen Realschullehrers Michael Czaskosi, Radio Dreieckland berichtete im Jahr 2007. Im September 2002 gewann der Verfassungsschutz die Erkenntnis, dass sich Werner Siebler an einem Aktionsbündnis gegen rechts beteiligte, das sich gegen die NPD richtete. An der von dem Bündnis organisierten Demonstration nahmen 15.000 Freiburger BürgerInnen einschließlich Oberbürgermeister Dieter Salomon und SC-Trainer Volker Finke teil. Werner Siebler war selbst von den Berufsverboten betroffen. 1984 wurde er aus dem Dienst als Briefträger bei der damals noch konkurrenzlosen Post entlassen. Dieser Schutz für die Verfassung ging aber wieder flöten, als er 1991 nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Freiburg wieder eingestellt werden musste. Man muss sich vor Augen halten, dass die von Steuergeldern bezahlten VerfassungsschützerInnen, während sie Werner Siebler ein halbes Jahrhundert hinterhergeschnüffelt haben, keine einzige Gefahr am rechten Rand aufgedeckt haben, inklusive des Mörderclubs NSU, in dessen Umfeld sie jede Menge V-Leute bezahlt haben. Man muss sich vor Augen führen, welche rechten Töne Hans-Georg Maaßen, der 4 Jahre lang das Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet hat, noch im Dienst und dann auch später öffentlich von sich gegeben hat. Selbst die SPD war in seinen Augen von linksradikalen Kreisen unterwandert. Gut, ja, da passt die Überwachung des DGB-Kreisvorsitzenden von Freiburg schon irgendwie hin. Dermaßen gibt es beim Verfassungsschutz in leitenden Positionen offenbar allenthalben. Man sollte sich nichts vormachen, wenn jetzt das Amt auch mal kritische Statements zur AfD abgibt und den anderen Parteien damit etwas Hilfestellung leistet. Der Verfassungsschutz hat sich nicht gewandelt. Auch brauchen wir in einer Demokratie kein Amt mit dem dicken staatlichen Stempel radikal geht nicht, um uns politisch zu orientieren. Oder wussten wir vorher nicht, womit wir bei der AfD dran sind? In einer Erklärung anlässlich der anhaltenden Überwachung von Werner Siebler schreibt der Bundesarbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und zur Verteidigung der demokratischen Grundrechte, Zitat, das mit den Berufsverboten verbundene Unrecht gehört nicht der Vergangenheit an, sondern wird auch heute noch tagtäglich fortgesetzt. Ziel solcher Überwachungsmaßnahmen ist weniger die Einschüchterung der Bespitzelten selbst und ganz gewiss nicht der Schutz irgendwelcher Verfassungswerte. Erkennbar geht es um die politische Diffamierung der Betroffenen, die Verunsicherung und Abschreckung ihres Umfelds und die Ächtung und Isolierung missliebiger linker Positionen. Zum 50. Jahrestag der Verabschiedung des radikalen Erlasses fordern wir die Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen und die Aufarbeitung des damit verbundenen staatlichen Unrechts. Die geheimdienstliche Bespitzelung und Diffamierung kritischer linker Positionen muss endlich beendet werden. Soweit ein Kommentar unseres Kollegen Jan zu der Erkenntnis, dass der DGB-Vorsitzende Freiburgs Werner Siebler nicht nur in der Vergangenheit, sondern immer noch vom Verfassungsschutz bespitzelt wird.
Radioaktive Metalle und Techno-Centre. Eine kleine Anfrage im Landtag von Baden-Württemberg. Die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Gabi Rolland, SPD, aus dem Wahlkreis Freiburg II, hat einige Argumente der Anti-Atom-Bewegung im Dreieckland aufgegriffen und eine kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet. Dabei geht es um den Export radioaktiv kontaminierten Metalls aus dem Abriss des AKW Obrigheim und damit indirekt um die am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim unter der Bezeichnung Techno-Centre geplante Metallschmelze. Stellung nehmen soll die Landesregierung auch zum wissenschaftlich obsoleten 10-Mikrosievert-Konzept, auf dem die sogenannte Freigabe von Atommüll basiert. In der Kleinen Anfrage fordert Roland eine Erklärung für die widersprüchlichen und öffentlichen Informationen zur radioaktiven Kontamination des Reaktordruckbehälterdeckels des im Jahr 2005 stillgelegten AKW Obrigheim. Anfang dieses Jahres hatte die Landesregierung verlautbart, dieser Deckel mit einem Gewicht von 65,9 Tonnen habe eine radioaktive Belastung von 7 Gigabecquerel aufgewiesen. Im Jahr 2013 war in einem offiziellen Dokument jedoch 1,4 Gigabecquerel verzeichnet. Weiter fordert Roland Aufklärung über den Verbleib der radioaktiven Schlacke, die nach dem Einschmelzen dieses Reaktordruckbehälterdeckels im Ausland anfiel. Nach Angaben der Landesregierung wurde der Atommüll zum Einschmelzen in die USA exportiert. Einerseits hieß es von offizieller Seite, dass die beim Einschmelzen entstandene radioaktive Schlacke selbstverständlich von Deutschland zurückgenommen würde. Andererseits aber geht aus einer Erklärung der Bundesregierung hervor, dass bisher keine radioaktive Schlacke aus den USA nach Deutschland rücktransportiert wurde. Und laut baden-württembergischer Landesregierung liegt das Einschmelzen in den USA bereits 7 Jahre zurück.
Das Bündnis ist ja recht frisch entstanden. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem der Motivation oder den Gründen erzählen, warum dieses Bündnis jetzt?
Also das ist dadurch entstanden, dass einfach diverse Leute, die auch anderweitig meistens politisch oder sozial engagiert sind hier in Freiburg, immer wieder gesehen haben, wie viele Corona-Leugner, Querdenker, wie auch immer man sie nennen möchte, durch die Stadt ziehen. Und bei der letzten Gegenkundgebung vor Weihnachten waren es dann so viele, dass einfach viele Leute gesagt haben, das ist echt beängstigend. Auch einfach, weil viele, vor allem Rechte, dabei sind und dass man es nicht so stehen lassen kann.
Dann vielleicht, wer ist denn dieses Bündnis oder wer sind denn auch die Unterstützenden des Bündnisses gerade?
Das ist sehr breit aufgestellt. Also in der Orga sind Leute von verschiedenen sozialen Bewegungen, aber auch politischen Akteuren. Und die unterstützenden Gruppen gehen vom Aktionsforum Israel über die Linke bis und die Fraktion über Fridays for Future und die Seebrücke, also sehr, sehr breit aufgestellt und auch sehr viele Einzelpersonen haben mittlerweile unseren Aufruf unterschrieben. Die kann man auch auf unserer Website einsehen.
Vielleicht würde ich nochmal auf die erste Frage auch mit diesem zeitlich, warum denn jetzt so ein Bündnis? Denn Proteste eben gegen rechte Akteuren, auch bei den Demonstrationen, die sich ja als maßnahmenkritisch erstmal geben, aber eben unterwandert oder schon von Anfang an von Rechten mitgetragen werden, gibt es ja schon länger, zum Beispiel auch Querdenken ausbremsen, die ja auch sehr früh schon versucht haben, auch diesen rechten Autokorso hier in Freiburg was entgegenzusetzen?
Also es gab eben immer Querbremsen und die haben ja einfach zivilen Ungehorsam betrieben, indem sie eben diesen Autokorso zum Beispiel versucht haben auszubremsen. Und wir haben jetzt beschlossen, es muss aber auch irgendwie, oder wir hätten gerne ein bürgerliches Bündnis, das da dagegen steht, das einfach eine andere Aktionsform auch hat, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Auch weil die Demonstrationen ja gerade in Baden-Württemberg und wie man in anderen Städten sieht, ja auch teilweise dann ausgeartet sind. Und das wollen wir in Freiburg vermeiden.
Vermeiden wollt ihr weiter, dass die Kundgebungen größer werden oder wollt ihr dem was entgegensetzen, jetzt auch mit der Gegenkundgebung, zu der ihr aufruft? Und wenn ja, was wollt ihr da dem entgegensetzen?
Wir wollen zeigen, dass sie nicht, wie sie immer sagen, eine Mehrheit sind, weil die Mehrheit vor allen Dingen in Freiburg ist geimpft und ist für eine Impfpflicht. Und ist nicht auf der Seite der Querdenker und Maßnahmenzweifler. Und wir wollen zeigen, dass sie eine Minderheit sind und nicht einfach die Mehrheit, wie sie so gerne deklarieren.
Also wäre eins der Ziele am Samstag auf der Kundgebung zu versuchen, mehr zu werden als die Querdenker, wenn sie eben auch zum gleichen Tag zur Demonstration aufrufen?
Ja.
Okay, ein ambitioniertes Ziel, wenn man überlegt, dass 6.000 ja letzte Woche oder knapp 6.000 auf der Straße waren.
Ja, sehr ambitioniert, das ist uns auch klar. Allerdings ist genau das der Grund für dieses doch sehr breit gefächerte Bündnis, um eben auch einfach aus ganz verschiedenen politischen Richtungen, aber auch aus verschiedenen Bevölkerungsschichten Leute zu mobilisieren.
Dann vielleicht nochmal von dir ein Aufruf, warum am Samstag zu der Kundgebung um 13:30 zum Platz der alten Synagoge kommen und was erwartet einen da?
Erwarten kann man verschiedene Redebeiträge, unter anderem von Monika Stein von der GEW und Chantal Kopf von den Grünen. Und es ist einfach wichtig, dass wir zeigen, dass es eine Mehrheit gibt, die für diese Maßnahmen ist und die möchte, dass diese Pandemie endet, weil Impfen und irgendwie Kontakte reduzieren sind nun mal einfach der einzige Ausweg aus dieser Pandemie. Und wir sind alle pandemiemüde und so kann es nicht weitergehen, schon gar nicht, wenn Menschen auf die Straße gehen und sich mit Rechten verbünden und einfach ja seltsame Dinge von sich geben.
Dann vielleicht noch eine Frage, was weitere inhaltliche Positionen, du hast es gerade angedeutet, es wird eine Kundgebung, die eben die Maßnahmen befürwortet, wird es denn noch weitere, also welche weiteren inhaltlichen Positionen werden denn noch vertreten?
Es wird auch einen Redebeitrag vom Aktionsforum Israel geben. Und da geht es vor allen Dingen auch einfach darum, dass diese Holocaust-Verharmlosung, die man in den letzten Wochen gut auf den Plakaten der Querdenker sehen konnte, oder ja einfach solche Judensterne, die sie doch sich gerne aufkleben mit ungeimpft, auch einfach antisemitisch sind und die nicht, die einfach in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, unserer Meinung nach.
Du kommst von einer Gruppe, die nennt sich Sexshop-Kollektiv Erogene Zone.
Genau.
Ja, was verbirgt sich hinter diesem Namen, möchte ich dich fragen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Erstmal, wer seid ihr denn?
Ja, genau. Also der Name besteht ja aus vielen kleinen einzelnen Wörtern. Also erstmal sind wir ein queer-feministisches Sexshop-Kollektiv. Also wir versuchen, kollektiv zu sein, und haben uns mit anderen Kollektivbetrieben in Freiburg auch schon beraten, wie die das so machen. Und genau, wir wollen ein queer-feministischer Sexshop werden. Also wir wollen einen Laden in Freiburg eröffnen und haben Vorbilder in Hamburg zum Beispiel, die Fakirs, die schon einen Sexshop gegründet haben.
Und euch gibt es seit Anfang des Jahres. Okay. Und wie weit seid ihr denn so? Und konkretisier das doch mal. Was habt ihr denn da genau vor? Was erwartet welche? Und wen erwartet was? Also wen sprecht ihr an? Aber vielleicht erst, wie sieht das konkret aus?
Ja, genau. Wir sind 10 Personen und hätten gerne...
Alle Geschlechter?
Alle Geschlechter, ja, genau. Wir definieren uns auch als queer, also nicht alle von uns, aber genau, wir wollen offen für alle Geschlechter, Identitäten und Orientierungen sein, also vor allem auch in dem Laden und die Zielgruppe, die wir ansprechen, soll eben genau offen für alle sein. Und wir wollen eben eine Vielfalt der Sexualität ansprechen und auch darüber in einen Austausch kommen. Und wir stellen uns das Ganze so vor, wir haben dann so einen Laden in der Innenstadt bestmöglich. Wir sind auch noch auf Suche. Und genau, wir wollen so einen Ort schaffen, an dem du dich wohlfühlen kannst. Also du kommst rein und kannst dich beraten lassen über Sextoys, über Workshops, die wir anbieten.
Zum Beispiel Workshop, habt ihr da schon was?
Wir sind ja in einem breiten Netzwerk und wir wissen, dass viele Flint-Personen Workshops geben, also dass zum Beispiel Vulva-Erkundungstouren, also auch angelehnt so an die ersten feministischen Kreise, die dann so Erkundungstouren gemacht haben des eigenen Körpers. Genau, also wir wollen da ein diverses Programm aufstellen von externen Workshop-Gebenden. Und mit denen sind wir auch schon im Gespräch und die haben Lust und suchen Räume. Genau, das wollen wir, den Raum wollen wir anbieten.
Jetzt ist ja Sexualität und Erotik in dem Patriarchat, in dem wir leben, ja, auch wirklich im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung, Sexismus, sexualisierter Gewalt und alles. Ja, wie geht ihr denn da dran? Wie fasst ihr das denn für euch?
Ja.
Auch im gesellschaftlichen Kontext.
Ja, ich glaube, so die eine Schnittstelle, die wir jetzt gerade, also mit der wir gerade viel zu tun haben, weil wir in Gründung sind, ist der Kapitalismus. Also wir versuchen, ein Geschäft zu eröffnen, definieren uns aber eigentlich, also alle, ja, wir definieren uns als Feministinnen und versuchen, antikapitalistische Impulse reinzugeben. Also wir denken, es ist möglich, ein Ladengeschäft zu eröffnen im Kapitalismus, aber zu versuchen, die richtigen Impulse zu setzen. Zum Beispiel machen wir ganz viel Netzwerkarbeit. Also wir wollen nicht in Konkurrenz treten mit den anderen feministischen Sexshops, die es schon gibt, sondern da in einem Austausch sein. Und das ist so das Erste für uns. Und wir wollen auch, genau, wir sind und wollen sexpositiv sein. Also wir wollen es sichtbar machen, dass es viele Geschlechtsidentitäten gibt und viele sexuelle Orientierungen.
Und von diesen Normierungen das wahrscheinlich aufdecken und
genau,
was dagegen setzen.
Weg von der gesellschaftlichen Norm. Das wird dann auch sichtbar in diesem Laden.
Also so eine vage Ahnung, glaube ich, entsteht jetzt schon durch das, was du erzählst. Aber vielleicht noch wirklich einmal, welche sprecht ihr an? Welche Personen sollen oder da kommen oder wollt ihr gerne, dass da kommen? Und noch mal ein bisschen konkreter, vielleicht das Umreißen mit diesem ganzen, wie ihr da dran gehen wollt mit Workshops und so, wie ihr das umreißt, wie ihr euch dem nähert, um das positiv auch leben zu können und auf was für Gefühlsebenen das dann abzieht. also, von sensitiv bis ich weiß nicht wohin. Ja.
Also erstmal wollen wir alle ansprechen. Also ich glaube, Sexualität geht uns alle was an und vielleicht müssen wir wieder lernen, darüber zu sprechen. Genau, also soll wirklich offen sein für alle. Also wir haben auch so Konzepte im Kopf wie Bring Your Mom, also für Teenies, die noch unter 18 sind, wo es dann möglich ist, dass die auch da rein dürfen und sich mit ihrer eigenen Sexualität vielleicht auch in den Räumlichkeiten auseinandersetzen können. Und dann eben auch für die, die vielleicht noch nicht so offen sind und vielleicht noch nicht genau wissen, was sie wollen. Und erstmal ist es, glaube ich, so, dass wir in dem Ladengeschäft an sich einfach viel anbieten. Also Fachzeitschriften, Bücher, vielleicht gibt es eine kleine Leseecke. Und dann gibt es den Tresen, wo wir stehen, wo wir eben auch beraten können. Was ist das hier für ein Spielzeug? Was kann ich damit machen? Was ist das für ein Produkt? Und gleichzeitig wollen wir eben auch auf diese Bildungsebene, also Workshops anbieten, die wir als Kollektiv eventuell initiieren oder eben externe, die in dem Bereich Sexualpädagogik oder Sexpertinnen sind.
Was verstehe ich darunter?
Also Sexpertinnen, ich habe es mir auch erklären lassen von einer guten Freundin, das ist auf jeden Fall auch so ein Begriff, der eben meint, dass dass wir alle Sexpertinnen sein können, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen gelebt haben. Also zum Beispiel, wenn ich mich vielleicht für ein ganz bestimmtes Körperteil interessiere oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die miteinander mit anderen Menschen teilen möchte, dann kann ich schon Sexpertin sein.
Ja. Ich wollte noch fragen, mit diesem Sexualitätsbegriff, auch im Zusammenhang mit der Normierung und der Selbstbestimmung, ich habe es in einer ähnlichen Weise gerade schon gefragt, aber wie verortet ihr euch da in der Gesellschaft? Also antikapitalistisch hast du gesagt, aber auch eben mit diesem, das ist ja so grundlegend und auch so komplex, also bei allen Geschlechtern in unterschiedlicher Weise.
Ja, wie der Name auch sagt, wir wollen uns queer verorten, also auch der Heteronormalität irgendwie entgegentreten und das auch genau einfach sichtbar machen, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt. Und das ist genau, und ich glaube, das ist auf jeden Fall ja gerade auch ein politischer Kampf, den wir ja als Kollektiv ja auch schon leben. Also wir sind politisch engagiert.
Ja, da versteht ihr euch auch als Teil von der feministischen Flinter-Bewegung.
Genau, genau. Und Fragen auch in unserer Community so, was braucht ihr denn für so ein Ladengeschäft? Was wollt ihr da überhaupt sehen? Ja, ich glaube, das ist es so.
Und was fasziniert dich da dran? Warum bist du dabei? Darf ich das fragen?
Ja, also vielleicht muss man auch nochmal zurückgehen, wie das so entstanden ist. Eine gute Freundin von uns hat eben diesen Aufruf gestartet und darum haben sich dann ganz viele von uns gefunden. Und ich glaube, wir haben alle andere Beweggründe. Und für mich persönlich, ich finde Sexualität total spannend und eben ja diese Vielfalt an der Sexualität, also genau, ich kann mich darüber in einem Workshop beschäftigen oder genau mit guten Freundinnen darüber reden oder eben auch für ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, irgendwie auf die Straße gehen. Also ich finde, es ist so breit gefächert und ich finde diese Idee so cool, einen feministischen Sexshop zu eröffnen. Und ich glaube voll, das braucht es in Freiburg. Wir haben gesehen, in anderen Städten wird das sehr, sehr gut angenommen und ich persönlich habe auch keine Lust, in diese verstaubten Räume zu gehen, die von Männern für Männer gemacht sind.
Nein, das wollen wir gar nicht vertiefen.
Genau.
Ist auch so ein Befreiungsgedanke dahinter.
Ja, unbedingt. Und halt auch auf jeden Fall kollektiv sein. Also ich habe Lust, was mit, zusammen mit Menschen zu bewegen. Genau.
Auf den verschiedenen Ebenen, die Sexualität und Erotik hat. Und ich weiß, dass ihr jetzt auch gerade noch mal in so einer neuen Phase seid im Projekt. Ja, leg los.
Genau. Also wir waren auf Namenssuche und haben uns dann auch endlich entschieden, die erogene Zone. Cool. Wir hatten da total viel Auswahl, auch von FreundInnen, die uns Vorschläge geschickt haben. Ja, und gerade sind wir dabei, unsere Crowdfunding-Kampagne zu bestücken. Und wir starten hoffentlich am 25. Dezember geht unsere Crowdfunding-Kampagne online über Startnext. Und da könnt ihr uns schon jetzt unterstützen. Genau, das sieht so aus, ihr könnt Geld spenden und dafür ein Dankeschön bekommen. Wir haben da total viele schöne Sachen zur Auswahl.
Zum Beispiel?
Workshops. Also kannst du einen Workshop buchen oder eine handgemachte Peitsche. die ist wirklich sehr schön.
Aus Fahrradschläuchen vermute ich, oder?
Ja.
Ach,
ja,
tatsächlich, ja.
Wirklich, ja. Und dann haben wir noch Pullis, die wir bedruckt haben. Genau, guckt einfach mal vorbei.
Ja, dann glaube ich, sind wir auch ein bisschen am Schluss von unserem Gespräch. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du euer Kollektiv hier vorgestellt hast und dass du hergekommen bist. Und ja,
Dankeschön.
Danke dir.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 13. Januar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.